Ja, hallo Markus.
Ja, hallo Sven.
Ja, schön, dass es geklappt hat.
Ja, das kannst du wohl laut sagen.
Wir hatten ja am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten gehabt, sowohl was unsere Mikrofonauswahl anging, auch was die Aufnahme am heutigen Tage anging. Es ist schon der zweite Versuch. Ja, Mikrofon war so eine eigentlich endlose Geschichte, die uns wirklich mehrere Wochen beschäftigt hat. Aber dank Alex von Just Music haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Von daher nochmal vielen Dank an Alex.
Ja, absolut, ja. Danke auch von mir.
Es hätte wirklich nochmal eine eigene Podcast-Folge ausgemacht, zu erzählen, was wir da alles erlebt haben.
Absolut.
Ja. Aber genau, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier. Wo sind wir denn?
Du, wir wollten eigentlich nach Welzow fahren, wir haben eine Einladung bekommen, leider haben wir es nicht bis Welzow geschafft, denn der Schienenersatzverkehr im Brandenburger Land hat uns da eine kleine Falle gestellt, so haben wir es jetzt heute tatsächlich nur nach Cottbus geschafft, schon mal ein bisschen nach Brandenburg, aber nicht ganz. Wir sind hier im Grünen Laden. Das ist die Geschäftsstelle der Grünen Cottbus und Spree-Neiße und die haben uns hier das ermöglicht, dass wir heute hier sein können. Besten Dank dafür.
Ja. Und wir sind hier, weil wir eine Einladung bekommen haben. Die Hannelore hat uns eingeladen. Hallo Hannelore.
Hallo. Hallo Sven. Hallo Markus.
Hi.
Ich freue mich, dass ihr da seid.
Gleichfalls.
Ja.
Ja, du hast uns eine Mail geschrieben, dass wir uns mal die Region hier angucken sollen, dass wir auch gerne mit dir über dein Anliegen sprechen, über deine Erfahrungen, die du in der Kohlekommission gemacht hast, über deine Stadtverordnetenarbeit. Erzähl doch mal kurz, was dich hier in die Region verschlagen hat. Ja.
Gut. Vorstellen brauche ich mich sicherlich nicht mehr. Mein Name ist Hannelore Wodke, ich mache es trotzdem. Bin Welzower Bürgerin und auch im Stadtparlament in Welzow, bin Fraktionsvorsitzende der Fraktion CDU-GZW. GZW steht für Grüne Zukunft Welzow. Wir sind eine eigene Wählergemeinschaft und arbeite weiterhin noch mit im Finanzausschuss. Im Umweltausschuss bin ich Vorsitzende und habe noch diverse kleine andere Pöstchen. Also ich muss sagen, ich bin voll ausgelastet. Ich wollte euch gerne einladen oder hier haben und damit die Welt und ihr erstmal erfahrt, wie es in der Region ist, wenn man am Tagebau lebt und damit die Leute draußen in der Welt erstmal wissen, was ist eigentlich ein Leben am Tagebau und was ist Welzow, was ist der Tagebau Welzow Süd und damit ihr das kennenlernt, alle, deswegen hatte ich euch gebeten, herzukommen.
Ja, und was ist ein Welzow?
Welzow ist eine kleine Stadt. Welzow, die Stadt am Tagebau, steht auch auf dem Ortseingangsschild. Welzow hat 3.500 Einwohner circa und liegt wirklich direkt am Tagebau Welzow Süd. Das heißt, wir sind, je nachdem wie der Wind weht, aus welcher Richtung, auch von dem Tagebau sehr belastet. Durch Erosion, durch Tagebaulärm und das sind alles Sachen, wogegen ich versucht habe anzukämpfen, gleich in zu frühester Zeit, als ich nach Welzow gezogen bin. Und wie gesagt, ich stehe da nicht alleine, ich habe da auch Leute hinter mir und es ist ganz einfach wichtig für die Gesundheit der Menschen etwas zu tun und dafür stehe ich eigentlich ein.
Seit wann lebst du schon in Welzow?
Ich bin 2006 nach Welzow gezogen, im Januar.
Und davor warst du wo?
Davor war ich in Cottbus. Ich bin in Cottbus geboren. Ich bin ein Lausitzer Kind, mit Spreewasser getauft und bin dann aber 2006 von Cottbus weg nach Welzow.
Wirklich mit Spreewasser getauft an der Spree oder wurde das Spreewasser
damals
in die Kirche gebracht?
Wurde das Spreewasser in die Kirche gebracht. Das war die Schlosskirche in der Sprem und da bin ich getauft worden.
Sehr spannend, okay. Wenn du sagst, du bist ein Lausitzer Kind, sprichst du denn auch Sorbisch?
Tut mir leid, da muss ich jetzt passen. Sorbisch spreche ich leider nicht. Und ich kann es auch nicht verstehen, wenn mich jemand Sorbisch anspricht oder grüßt. Dann tut mir leid. Würde ich gerne können, aber na, was nicht ist, kann ja noch werden.
Aber sorbische Kultur spielt hier noch eine große Rolle, oder? Man sieht ja, die ganzen Straßenschilder sind alle noch zweisprachig ausgeschildert oder schon wieder zweisprachig ausgeschildert.
Ja, schon wieder, denn das war mal eine Zeit lang richtig, ich will nicht sagen verpönt, aber in Vergessenheit geraten. Man versucht das jetzt wieder aufzubauen, damit die sorbische Kultur wieder in Erscheinung tritt und vor allen Dingen auch die Bürger, die Sorben sind, eine Daseinsberechtigung haben und das auch erkennen überall. dass sie beachtet werden.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du hier aufgewachsen bist. Seit der Wende in den 90ern sind ja sehr viele Menschen hier abgewandert. Mhm. Du bist geblieben. Warum denn?
Ich bin geblieben, weil ich gerne in der Lausitz bin. Mir gefällt die Gegend. Ich habe meine Familie hier, meine Freunde. Und das würde ich nicht missen wollen. Ich meine, ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, wegzuziehen, habe mich aber entschieden, hier zu bleiben und für das Wohl der Leute hier zu kämpfen. Und da bin ich eben noch hier. Und ich hoffe, ich bleibe noch eine Weile.
Ist es nicht eine sehr undankbare Aufgabe, sich für die Bürger hier zu engagieren und gleichzeitig zu sehen, dass immer mehr Leute weggehen?
Undankbar ist die Aufgabe in dem Sinne, dass Leute oder dass es viele Leute gibt, die das A nicht anerkennen und B, die mir eigentlich auch Steine in den Weg legen. Also manchmal ist es, also in der Vergangenheit war es zum Beispiel so, dass mir wirklich ein eisiger Wind entgegengeblasen ist. Und das in der eigenen, im eigenen Ort, bei den eigenen Leuten. Und das fand ich natürlich nicht so schön. Das hat sich inzwischen natürlich gewandelt mit dem Regierungswechsel damals, als es hieß, keine weiteren Tagebauer und so. Da gab es dann einen Umschwung. Und jetzt muss ich sagen, habe ich wirklich mehr Freunde als Feinde. Vorher war es umgekehrt. Ich war immer die ewig Zugezogene.
Du bist ja hier Stadtverordnete.
Ja.
Für die CDU-Fraktion, habe ich es richtig verstanden?
CDU, GZW. Ich bin für die Grüne Zukunft Welzow, also Abkürzung GZW. Aber da wir mit der CDU die gleichen Ziele verfolgen, deswegen sind wir eine Fraktion. Denn als Einzelperson wäre ich mit dem Stimmrecht nach hinten runtergefallen. Und so als gesamte Fraktion haben wir die Möglichkeit, unsere Stimme abzugeben.
Mhm. Wie viel sind das?
3.
Also insgesamt 4?
3.
3 CDUler, 2 CDUler und du.
Alles ich.
Klar. Okay.
Jetzt ist ja Umweltpolitik, Kampf gegen Braunkohle.
Darf ich mal ganz kurz einhaken, Sven?
Ja.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, warum der Bergbau in der Lausitz oder hier in Welzow so kontrovers diskutiert wird. Also wir sind hier in der Bergbauregion Deutschlands neben dem Ruhrgebiet und dem Rheinland, also das Ruhrgebiet natürlich nicht mehr. Aber hier schlagen wohl immer wieder zwei Herzen in den Leuten, oder?
Ja, das ist so. Einmal für die Braunkohle und einmal gegen die Braunkohle. Das rührt auch daher, dass der Kohleabbau vor der Wende, also zu DDR-Zeiten und bis kurz vor ein paar Jahren wirklich der Hauptenergieträger hier war. Alles, was hier einen Job gesucht hat, es hat in der Kohle gearbeitet, also der überwiegende Teil. Die andere Industrie wurde, ich sage es mal jetzt so, platt gemacht, sei es die Glasindustrie, Textilindustrie. Welzow hatte ja auch Glaswerke gehabt. Und das ist alles weg und alles nur für die Kohle. Und die Kohle wurde gefördert und gefordert und wie auch immer. Deswegen diese Zwiespältigkeit.
Und das war, wie du vorhin gesagt hast, so am Anfang war das eher mehr Leute, also 50-50 oder so, pro, contra.
Na, und jetzt hat sich das geändert? Pro Kohle waren 2/3 und Anti, wir waren die Minderheit.
Aber das hat sich ja nun ein bisschen verändert, wie du gerade gesagt hast, ja.
Ja.
Warum hat sich das denn verändert? Also der Industriestandort gibt es ja hier nicht mehr in der Form. Die Leute wandern trotzdem noch ab. Kohlelobbyisten sind ja auch noch sehr stark aktiv. Gibt auch einzelne Parteien, die sich immer wieder für den Erhalt des Tagebaus aussprechen. Warum kippt denn die Stimmung in der Bevölkerung?
Das kann ich jetzt erstmal so nicht bestätigen mit dem Abwandern. Also wir haben jetzt wirklich in der Region in den letzten Jahren einen gewaltigen Zuzug erfahren. Junge Familien, auch Familien, die vorher in die alten Bundesländer gegangen sind, der Arbeit wegen, weil sie nicht in der Kohle arbeiten wollten, aber eben trotzdem eine Arbeit haben wollten und auch Geld verdienen mussten. Davon ist ein Teil oder sind einige wieder zurückgekommen. Und das Umweltbewusstsein und das hat ein Umdenken bei den Leuten verursacht. Und deswegen hat sich das insgesamt verändert, das Ganze. Und jetzt sind die Leute, die sehen ein, die ganze Belastung durch die Kohle, dass das nicht das wahre Leben ist, dass es mehr schadet, als es nutzt. Denn wir haben ja die vielen Krankheiten, die durch Kohlestaub, durch den Quecksilbergehalt in der Kohle entstehen. Ich muss mal dazu sagen, ich hole noch mal ein Stück aus. Ich habe früher gelernt in der medizinischen Fachschule Cottbus, also als MTA gearbeitet. Und da war ich in der Krebsabteilung. Und wir haben damals schon, da waren an Wälze und mich und ich in Wälze noch gar nicht zu denken, ja. Wir haben eine Statistik oder mehrere Statistiken anfertigen müssen und da teilt nach Regionen, welche Krankheiten wo am meisten auftreten. Und da war gerade hier in der Kohleregion ein Riesenzeiger, der nach oben ging. Bei den Bronchialkrebsen, also alles, was Lungenkrebse und Hautkrebse waren, waren hier ganz besonders viele in dieser Region. Bedingt aber auch dadurch, dass es zur damaligen Zeit noch nicht diese Filteranlagen und alles gab, da war das noch Ärger mit der Belastung. Also es war nicht schön. Und das haben die Leute erkannt und das wurde ja auch viel gemacht, sei es Kraftwerk Schwarze Pumpe. Zu der Zeit damals, da konnte man an manchen Tagen das Fenster nicht aufmachen. Das stank nach verfaulten Eiern. Das wurde ein schlecht, man ist mit Kopfschmerzen aufgestanden. So schlimm ist es nicht mehr. Aber wie gesagt, die Belastung der Umwelt, die ist noch nicht weg. Und die Leute, die unten im Tagebau arbeiten, die sind nur extrem belastet. Wir wissen ja, dass unten Quecksilber herrscht und Quecksilber, da reicht ja ein Minimum, um Schäden in der Gesundheit zu verursachen.
Jetzt argumentieren ja die Braunkohle, die Betreiber des Tagebaus, genau das, was du eben auch bestätigt hast, dass man eben sehr viel in Umweltschutz und Umwelttechnik gesteckt hat. Warum ist es denn dann trotzdem noch ein Problem, dass der Tagebau weiter betrieben wird?
Ja, ein Problem ist es, wir hatten in der Kohlekommission ja festgelegt, wann der Kohleausstieg erfolgen soll, dass er auch schrittweise erfolgen soll. Und es geht auch um die Menschen, die dort in der Kohle arbeiten. Wir wollen ja auch einen sozialen, gerechtfertigten Ausstieg aus der Kohle haben, sodass die Leute die Möglichkeit haben, in andere Berufe einzusteigen, wo sie ähnlich verdienen können. Das geht ja im Großen und Ganzen um viel Geld, denn in der Kohle wird oder im Bergbau wird gut bezahlt und die Leute wollen sich nicht verschlechtern. Und das ist jetzt der Punkt, weshalb noch die Leute, die wirklich jetzt noch in der Kohle arbeiten, auch gerne dort bleiben wollen und das möglichst lange. Ja.
Wie viel sind denn hier tatsächlich im Bereich Braunkohleabbau und Verstromung beschäftigt?
Man sagt, in der gesamten Region hier sind es 16.000. Aber ich muss dazu sagen, bei diesen 16.000 sind auch die Zulieferer mit dabei. Also sagen wir mal, die Bäcker, die Brötchen für die Pausenversorgung backen und die Wäschereien und so, das sind alle. Und wenn von Zahlen gesprochen wird, ach, die armen Leute im Bergbau, die 16.000, das wird immer diese Zahl genannt, obwohl rein direkt im davon vielleicht nicht mal oder die Hälfte ungefähr arbeiten. Es gab ja da einen Schlüssel, den hatten wir errechnet in der Kohlekommission, sodass auf einen Bergarbeiter zwei Zulieferer kommen. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, wenn dir eine Zahl genannt wird, wie es wirklich ist, das Verhältnis.
Gibt es denn Alternativen hier? Also gibt es hier wirtschaftliche Zentren, die diese 16.000 in Person tatsächlich aufnehmen könnten?
Na, die 16.000 nicht, denn die betreffen ja nur die ganze Region. Mhm. Also nicht nur Welzow hier, sondern das geht ja dann über Jentschwalde, Nochten und so weiter. Aber das neue Bahnwerk, was in Cottbus gebaut wird, das hat einen Sondervertrag mit der LEAG abgeschlossen, dass Leute, die dort fertig sind mit der Ausbildung oder zum Teil ihrer Ausbildung gleich dort beginnen können. Und das werden dann mal an Beschäftigten, also circa 6.000 Arbeitsplätze sein. Das sind aber nicht alles aus der Kohle. Aber viele aus der Kohle haben die Gelegenheit, dort Fuß zu fassen und die nutzen das auch. Dann hatte ich ja in der Kohlekommission ein Projekt eingebracht und das war die Löschflugzeugstaffel. Hätten wir dieses Projekt wirklich nach Welzow bekommen, das wurde dann genannt Europäisches Katastrophenschutzzentrum, analog Nilis in Frankreich, dann hätten wir nochmal 6.000 Beschäftigte gebraucht. Ja, also es wäre so, dass die Leute, die wirklich aus der Kohle raus sind, dann eine Beschäftigung hätten, entweder so oder so. Das wären ja alles auch technische Berufe dann. Und ein großer Teil geht ja sowieso in Altersteilzeit oder in die Rente, sodass es gar nicht um 16.000 Personen geht. Sowieso nicht, weil ja die anderen Betriebe dabei sind, die Schlosser und Bäcker und
nicht. Du hast jetzt schon 2 oder 3 Mal die Kohlekommission erwähnt. Ich habe gelesen, du bist die Frau, die Nein sagte. Ja. Wie bist du denn in die Kohlekommission gekommen?
In die Kohlekommission bin ich gekommen, ja, dank Annalena Baerbock. Wir hatten uns unterhalten und es wurde damals darüber gesprochen, dass eine Kohlekommission gegründet werden soll. Da fragte sie, sag mal, du bist doch geeignet, du bist doch Kämpfer der ersten Stunde hier in der Lausitz. Und du müsstest dann eigentlich die Interessen der Bergbaugegner vertreten. Würdest du das machen wollen? Und ich dachte, naja, ich war mir nicht so ganz sicher, denn das ist ja eine hohe Verantwortung, die man hat, wenn man da so viele Menschen vertreten muss. Und eigentlich das war alles noch nicht so in dem Punkt oder in dem Topf, wo es gekocht werden soll. Und dann dachte ich, ah, wird sowieso nicht. Da habe ich mich so zurückgelehnt und dachte, mal sehen, was kommt. Das dauerte dann gar nicht mehr lange und dann rief mich der Peter Altmaier an und sagt, also hier ist Altmaier, Frau, spreche ich mit Frau Wodke.
Passiert ja auch nicht so oft.
Ich war dann erstmal platt, ich habe fast stramm gestanden am Telefon, weil ich dachte, ist das ein Scherz oder ist das echt? Und so, und der meinte dann, also Sie sind in die Kohlekommission berufen, Sie gehören mit zu dem Kreis und ich schicke Ihnen die Unterlagen rüber, Sie können sich das durchlesen, unterschreiben das und schicken mir das zurück. Und somit dachte ich, aha, es hat also doch funktioniert und geklappt. Ich bin jetzt Mitglied der Kohlekommission. Was mir aber von den eigenen Leuten innerhalb unserer eigenen Stadtverordnetenversammlung total angekreidet wurde. Wie kann ich als Bergbaugegner, Tagebaugegner in einer Kohlekommission arbeiten?
Naja, also ganz offiziell heißt die Kohlekommission ja nicht Kohlekommission, sondern Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung.
Genau.
Wird ja immer nur umgangssprachlich Kohlekommission genannt.
Ja, weil das zu lang ist.
Ist auch viel einfacher, ja. Aber wieso haben denn deine Mitstreiter, waren da nicht dafür? Also,
Das Beispiel mit Frau Herntier in Spremberg, da war es so, und Frau Herntier war auch in der Kohlekommission, da waren die Stadtverordneten stolz, dass sie eine Person hatten, die in der Kohlekommission, ich bleibe bei dem Wort Kohlekommission, mitarbeiten durfte. Bei uns war es dann so, wieso die als Zugezogene, noch dazu als Gegner, die vertritt doch nicht unsere Interessen. Ich sage, ich vertrete die Interessen der Betroffenen.
Das was ja auch die Bergbauarbeiter sein konnten, oder?
Genau, ja. Nicht? Aber man hatte da irgendwas gegen mich. Also das war eine furchtbare Zeit eigentlich. Ich hatte da viele Ärgernisse gehabt. Sei es, mir wurde was in den Briefkasten gesteckt und alles solche. Es war nicht schön.
Was war denn deine Hoffnung, als du in die Kohlekommission berufen wurdest, was du dort tatsächlich erreichen kannst?
Ich hatte mir vorgenommen, ich will was bewirken für unsere Region. Etwas, wo wirklich, denn die Kohlekommission ist ja eine Angelegenheit, eine Kommission des Bundes, was man dort reintragen kann und was dann sich niederschlägt für unsere eigene Region. Da wollte ich was bewirken. Und wie gesagt, das habe ich mir dann auch vorgenommen. Ich wollte ProChem unterstützen. Zur damaligen Zeit hieß es ja noch, ProChem muss dem Tagebau Welt zu Süd 2 weichen. Da wollte ich also auf jeden Fall dagegen argumentieren. Und dann hatte ich noch ein Ziel und das war die Einrichtung eben dieser genannten Löschflugzeugstaffel auf den Flugplatz Welzow. Denn der Flugplatz Welzow hat Alleinstellungsmerkmal und ist in der Lausitz der einzige, oder wir sagen immer, das ist das Drehkreuz der Lausitz. Ja, und das wollte ich dann damit fördern, dass da die Welt darüber spricht. So.
Jetzt ist die Kohlekommission ja abgeschlossen. Du hast gerade gesagt, was du für Ziele und Erwartungen hattest. Was konntest du denn davon umsetzen?
Das ist natürlich schwierig. Ich hatte mitten in der Kommission in der Zeit den Antrag gestellt, dass man davon absieht, durch weitere Tagebaue neue Dörfer abzubaggern. Und vor allen Dingen Proschim, weil ja Proschim selbst, unter Proschim keine Kohle liegt. Also es ist nur so ein ganz geringes Flöß, was sich nicht lohnt abzubaggern. Und Proschim sollte weggebaggert werden, um die Förderbrücke in den Tagebau 2, was dann der Flugplatz wäre, dort wieder reinzufahren. Nicht? Und da hatte
also
ich mir,
nur für den Bagger, für das Umsetzen für den des Transport Baggers sollte der, das
der Förderbrücke,
Dorf
reichen. Ja, ja, ja. Denn die Förderbrücke wäre nicht, also die hätte man nicht auseinandernehmen können und nicht wieder zusammensetzen. Aufgrund des Alters, die wäre zerfallen und weiß ich was. Da bin ich technisch nicht so drauf. Jedenfalls, es wäre einfacher, die rüber zu fahren. Nicht? Und da hatte ich eben gedacht, ja, ich mache was, tu was für die Proschima, da ich Proschim ja auch sehr verbunden bin. Und das habe ich mir dann vorgenommen und habe den Antrag gestellt in der Kohlekommission, das mit in den Bericht einzubauen, dass Proschim nicht abgebaggert wird. Und das hat auch geklappt bis zum letzten Tag. Dieser Passus, diese Passage, Proschim bleibt, was wir gemeinsam dann erarbeitet haben, womit auch die anderen Mitglieder der Kohlekommission einverstanden waren, war dann bis zum letzten Tag drin im Abschlussbericht. Und als der dann sattelfest gemacht wurde, fehlte auf einmal dieser eine Absatz. Das hieß dann, Proschim müsste weg. So, und da habe ich dann gedacht, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und mit diesem Ganzen bin ich nicht einverstanden. Es wurde gehandelt am letzten Tag mit dem Ausstiegsdatum. Wir haben das zurückgezogen. Von Kohlelobbyisten wollten, dass bis über das Jahr 2040 hinaus weiter Kohle abgeräumt wird. Und dann wurde immer weiter verhandelt, immer nach hinten. Und jedes Mal, wenn ich dann den Satz mit eingebracht habe, es muss mit rein, dass Proschim bleibt, da führte kein Weg rein. Wir hatten die Ministerpräsidenten mit da, unseren Ministerpräsident Herrn Woidke. Und der war natürlich einer der Fürsprecher, dass Proschim eben dann wegkommt. Ja, also der war der Gegner der ersten Stunde und mein persönlicher Gegner auch noch.
Und das bei der Namensähnlichkeit.
Ja, naja. Bloß gut, nennt mich nicht so.
Nein.
Jedenfalls war das dann bis zum Schluss so, es wurde das Ausstiegsdatum wurde dann zurückgesetzt auf 2038. Es ging immer schrittweise. Also wir haben Tag, Nacht gesessen und verhandelt. Also analog im Prinzip durchweg. Wir hatten mal zwar kurz eine Pause zwischen, aber es war dann eben Tag und Nacht. Und dann gegen früh hieß es dann so, der Abschlussbericht steht jetzt. Wir gehen auf 2038 zurück, aber ohne das Proschim dieser als Absatz wieder reinkommt. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, zu meiner Gruppe, wir waren ja dann in Gruppen eingeteilt, ich sage, ich kann dem nicht zustimmen und ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Und so war es dann auch. Es wurde nachher zum Schluss abgestimmt über den Abschlussbericht und ich hatte dann als Einzigste meine Hand gehoben und mit Nein gestimmt, weil ich dachte mir, ich kann nicht nach Hause kommen, ich kann den Proschima nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich jetzt sage, ich habe mit abgestimmt, dass ihr wegkommt. Also das ging schon gar nicht. Das andere Ziel, was ich noch hatte, das war das Einbringen oder der Aufbau der Löschflugzeugstaffel. Das wurde positiv aufgenommen. Und da hatten wir eigentlich die gesamten Mitglieder der Kohlekommission, die hatte ich da hinter mir, die fanden das alle sehr wichtig, denn zu der Zeit hat es auch gerade wieder so wie jetzt gebrannt, überall in der Nähe von Jüterbock und so. Und das war eigentlich eine Sache, wo wir gesagt haben, ja, das muss sein, wir helfen ja nicht nur Welzow damit, sondern die ganze Umgebung. Das geht ja dann noch weiter bis hoch nach Norwegen, also es sollte dann europaweit werden. Und jedenfalls hatte ich da schon erstmal ein Problem am Ministertisch. Und trotzdem war das dann ein Thema zum Schluss und wurde auch mit in den Abschlussbericht mit eingebaut.
Jetzt ist ja der Kohlekompromiss, wie der Name schon sagt, ein Kompromiss, der allen Seiten ja doch ein Stück weit wehtut. Man hat aber einen Kompromiss gefunden für den Hambacher Forst. Man hat einen Kompromiss gefunden zum Ausstiegsdatum, was auch die finanzielle Ausgestaltung angeht. Was denkst du denn, warum es gerade beim Thema Proschim keinen Kompromisswillen gab?
Also ich bin da ganz oder ziemlich sicher, dass das auch um persönliche Befindlichkeiten ging. Ich war stellenweise, fühlte ich mich als falsche Frau am falschen Platz zur falschen Zeit. Und
wieso?
Ja, weil wäre es vielleicht jemand anderes gewesen, der das gesagt hätte, oder dann würde das andere Beachtung finden. So war ich von vornherein schon gebrandmarkt. Eben, weil ich die Interessen der Kollegen da vertreten habe. Also ich kann das nicht mit ansehen oder ich konnte das nicht mit ansehen, dass die Leute ihre Höfe, ihre Grundstücke, ihre Heimat verlieren. Und das fand nicht so den Anklang bei vielen.
Aber in der Kohlekommission waren doch Vertreter von allen möglichen Bereichen, oder?
Ja.
Waren das nicht irgendwie knapp 28 Mitglieder, die da saßen?
28 Mitglieder, Greenpeace war vertreten, BUND, Antje Grotus hier vom Hambacher Forst unten. Das waren ja die, mit denen wir uns einig waren. Ja, aber wir hatten natürlich auch Vertreter LEAG, Gewerkschaft und so weiter. Und das war dann nicht so sehr das Richtige.
Und wollten denn alle da ein einstimmiges Ergebnis haben? Weil du sagst so Greenpeace und andere waren dabei, die hätten doch die Passage mit Prochim auch anzweifeln können. Muss es denn ein einstimmiges Ergebnis werden? Nee, ne?
Nee, muss es nicht. Das hätten sie machen können, ja.
Haben die anderen Organisationen, die du gerade angesprochen hast, Greenpeace, Prochim geopfert, um dort einen Kompromiss zu erzielen insgesamt?
Ach, das möchte ich gar nicht mal so sagen, denn im Endeffekt, wenn ich darauf vielleicht bestanden hätte, wir haben ja noch diskutiert, was machen wir nur mit dem Ganzen, nicht? Ich meine, dann eventuell hätten die dann auch mit Nein gestimmt, aber das, ich kann über die nicht entscheiden. Also das war dann so, die waren natürlich auch verblüfft, dass ich dabei geblieben bin und es war dann halt so.
Hat man versucht, Druck auf dich auszuüben, dass du noch zustimmst?
Nee, gar nicht. Weder von Seiten des Vorstands, also von denen sowieso nicht. Die haben das völlig akzeptiert. Und der Herr Pofalla sagte noch, ich habe gar nichts anderes von Ihnen erwartet.
Was ja ein ziemliches Kompliment ist.
Ja, habe ich auch so empfunden. Wir haben uns auch recht gut verstanden eigentlich.
Wie waren denn die Tage danach? Danach ging ja wirklich sehr viel mediales Interesse rum.
Die waren furchtbar, die Tage danach. Also ich war gerade mal zu Hause mit dem Zug von Berlin nach Cottbus. In Cottbus stand mein Auto, dann nach Welzow. Ich war so kaputt gewesen, war ja nur Tag, Nacht. Wir haben ja durchweg da getagt.
Wie lange ging das insgesamt, die Kohlekommission?
Von Mai 2018 bis Januar 2019.
Das ist ordentlich, ja.
Ja. Und ja, ich bin nach Hause und ich dachte so, jetzt brauchst du erstmal eine Mütze Schlaf. Ja. Ich habe das Auto gerade noch so in die. Und das war übrigens der einzigste Tag, wo es mal geschneit hatte. Ich bin in Cottbus angekommen, ich musste erstmal gucken, welches ist denn dein Auto?
Ja, das Weiße.
Das Weiße, ja. Und so ungefähr wusste ich ja, wo ich ihn hingestellt hatte. Und dann bin ich erstmal lang und so, na gut, ich bin nach Hause geschlundert, das war auch glatt. Und habe mich hingelegt, aber ich habe nicht lange gelegen, da klingelte schon das Telefon. Und dann kamen die ersten Medien, die dann Fernsehen, RBB und so, wir müssen unbedingt ein Interview. Ich sage, ja, ich würde mich gerne erstmal ein bisschen akklimatisieren und so weiter. Nein, heute Nachmittag sind wir da und so. Also das war dann nicht mehr schön. Ja. Und dann folgten die ganzen anderen Presse, also alles Mögliche, ja. Von Sendern über Zeitungen und einige waren sehr lustig, da war es auch schön, mit denen konnte man so reden, so wie mit euch. Aber es waren natürlich auch Sachen dabei, wo ich gesagt habe, nee, die schreiben ja das, was ich sage, sowieso nicht, haben sie auch nicht. Aber bei den anderen, da hat es ihnen eben Spaß gemacht. Aber das zog sich wirklich über ein Jahr an. Und ich habe jetzt noch Interviewanfragen wegen der Arbeit der Kohlekommission. Also ich habe noch ein Interview nächste Woche. Also das ist noch nicht zu Ende. Es war locker inzwischen geworden, aber damals war es ja so, es war an jedem Tag war was und zum Luftholen bin ich da kaum gekommen.
Ja, ist ja auch total spannend. Also so eine Kohlekommission ist ja doch eine einzigartige Geschichte gewesen und da deutschlandweit als einer von 28 ausgewählt zu werden, ist ja schon eine ganz schöne Ehre.
Ja, das hat mich auch mit Stolz erfüllt. Ich war eigentlich, obwohl ich erst ein bisschen skeptisch war und dann habe ich mich gefreut und ich muss ehrlich sagen, sollte es das wieder geben, ich würde es wieder machen.
Brauchen wir denn eine neue Kommission?
na, es wird sich doch was finden. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Nicht?
Ja. Du hast vorhin angesprochen, dass es in der Kohlekommission auch bestimmte persönliche Befindlichkeiten gab, dass auch viel persönliche Interessen mit reingeschwungen sind. Da ist mir die Rolle von Herrn Tillich besonders aufgefallen. Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, Herr Tillich war einer der vier Vorsitzenden in der Kohlekommission. Und er hat wirklich seinen Kohlelobbyismus raushängen lassen, also generell. Und während der letzten Phase der Kohlekommission und dann danach war er auf einmal im Aufsichtsrat bei der MIBRAG. Ja, also da war schon klar.
Was ist die MIBRAG?
Die MIBRAG ist auch eine Tochter von EPH, genau wie die LEAG.
Was ist EPH?
Das ist die große, wie sagt man dazu?
Mutterkonzern das oder so?
Ja, der Mutterkonzern, also.
Von LEAG und den Bergbaubetreibern.
Genau.
Auch der MIBRAG.
Auch der MIBRAG. Die MIBRAG ist im Raum Sachsen.
Ich würde jetzt versuchen zu raten, was es heißt. Irgendwie mitteldeutsche
Bergbraunkohle.
Braunkohle. MIBRAG. Wir schlagen das nach und packen es in die Shownotes.
Ja, das I muss ja noch mit rein. Mitteldeutsch. Ja. Ich kann das jetzt nicht.
Braunkohle AG, würde
ja,
ich sagen.
Ja, sowas.
Das klingt gut.
Ja. Jetzt liegt ja der Kohlekompromiss schon eine Zeit lang zurück. Du hast ja sehr dafür gekämpft, dass Prochim erhalten wird. Jetzt steht Prochim noch. Hast du im Nachhinein gewonnen?
Ich sehe mich als Sieger. Ja.
Was hat denn dazu geführt, dass man einerseits in der Kohlekommission so im Grunde darum gekämpft hat und im Grunde auch diesen einstimmigen Kompromiss gefährdet hat, dafür, dass man eben die Abbeugung von Prochim da drin festgeschrieben hat und jetzt 3 Jahre später steht Prochim immer noch. Was hat sich jetzt in den letzten 3 Jahren geändert, dass es offensichtlich ja nicht mehr diese Bedeutung hat, Prochim wegzubaggern?
Nun ja, die Prochimer, die sind jetzt erstmal, die fühlen sich sicherer. Es wurde ja in der letzten Zeit dann an den Grundstücken, also die einzelnen Bauern und so, die haben ja an den Grundstücken sich gar nicht mehr getraut, noch Verbesserungen und Sanierungen durchzuführen, weil sie gedacht haben, naja, wenn Prochim wegkommt, warum soll ich das noch machen? Das ist jetzt natürlich anders. Also jetzt ist Zuzug in Prochim genauso wie in Welzow. Die Leute sind beruhigt da, die sind irgendwo angekommen. Und das schlägt sich auch im ganzen Verhalten der Menschen wieder. Und wir sind, wenn wir zusammen sind mit verschiedensten oder zu verschiedensten Gelegenheiten, das ist eine lockere, gelöste Stimmung. Vorher hieß es immer, oh, du bist Kohlegegner, bloß nicht, nicht? Das gibt's nicht mehr. Das ist so gut wie weg. Es wird noch 1, 2, 3 Leute geben, die immer noch sagen, ja, wir wollten ja unbedingt weg. Die haben sich versprochen, dass sie goldene Türklinken kriegen, wenn sie abgebaggert werden. Es ging eigentlich nur ums Finanzielle bei denen. Der Begriff Heimat war für manche ein Fremdwort, aber für die meisten bedeutet Heimat eben alles. Und für diese Leute habe ich mich dann eben halt eingesetzt. Und die Kohlekommission gab mir die Gelegenheit, dieses Problem bekannt zu machen, nach außen zu tragen. Und das ist mir gelungen.
Jetzt hast du gesagt, du bist die Gewinnerin, dadurch, dass also im Ergebnis der Prochim noch steht. Aber du kämpfst ja trotzdem noch weiter. Wofür kämpfst du denn gerade aktuell?
Ja, kämpfen. Ich kämpfe jetzt, dass es natürlich weitergeht mit den anderen Zielen. Und zwar, das ist eben dieses genannte Flugplatzproblem, was wir haben. Ja, und da haben wir nun seitens der Landesregierung, bläst uns da auch ein kalter Wind ins Gesicht. Wobei wir den Herrn Stylianides von der Europäischen Kommission in Welzow hatten. Der hat sich das alles angesehen und hat eben dann gesagt, ist auch da rübergeflogen über den Flugplatz und über den Sedlitzer See, der unmittelbar da anschließt. Also wir sind total geeignet und die EU würde sich dann finanziell beteiligen. Aber Deutschland müsste sich erstmal bemühen, einen Antrag zu stellen. Also der Bund, nicht? Und an dieser Schiene oder an dieser Stelle, da krankt das im Moment. Und wir haben, wir kämpfen jetzt darum, dass wir da was durchsetzen können. Eigentlich, ich will mal sagen, ich gebe den Kampf nicht auf. Wir sind da auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass sich da was klärt, aber ich möchte jetzt auch nicht da irgendwo vorgreifen. Wie gesagt, die Hoffnung geben wir nicht auf und es sieht nicht schlecht aus.
den Löschflugplatz, Flugzeug, die Löschflugzeugstaffel hast du ja eben schon zwei, dreimal angesprochen. Das klingt total spannend. Ich habe mir das mal angeschaut und das Besondere an diesem Flugplatz, also es ist ja wirklich ein richtiger, also so ein Sportflugplatz, sage ich mal, mit einer Landebahn und mit einem Tower. Ein Militärflugplatz, okay. Aber das Besondere an diesem Flugplatz ist ja nicht die Landebahn an sich, sondern ist ja der See davor, der offensichtlich wohl eine Genehmigung hat, Wasserflugzeuge zu landen.
Genau.
Das ist der, darum ist dieser Standort für Löschflugzeuge so interessant, oder?
Ja, ne? Genau. Da haben die Löschflugzeuge die Möglichkeit, dort zu wassern, also Wasser aufzunehmen. Und dann kommen wir gleich zu den technischen Details noch. Also damals hat es gerade in Jüterbog gebrannt, nicht? Und ich habe ja da, ich schwärme dafür eben besonderes Flugzeug, das von damals, das ist die Bereev. Und die hätte die Möglichkeit, 60.000 Liter Wasser innerhalb von ein paar Sekunden aufzunehmen, wäre in 10 Minuten ungefähr in Jüterbog und könnte die Wassermenge dort wieder abwerfen, zurück und wieder neu bewassern. Und das sind so Sachen, deswegen ist Welt so total geeignet. Und dieser See, der unmittelbar am Flugplatz ist, ist eigentlich nur im Moment für industrielle Zwecke gedacht. Nicht. Auf der anderen Seite, auf der Senftenberger Seite, wird auch nachher später mal eine Hotelanlage entstehen oder so. Aber der See hat so eine Ausbuchtung und das wäre dann dort. Also diese Seite wäre dann von den Flugzeugen gar nicht berührt werden.
Ich habe mal gerade geguckt, das ist ja ein relativ großes Flugzeug. Also bei 60.000 Liter Wasser muss man sich denken, dass das Ding ein großes Flugzeug ist. Das hat dann aber auch offensichtlich eine ordentliche Reichweite, oder?
Ja.
Das heißt, das wäre nicht nur irgendwie Brandenburger Löschflugzeugstaffel, sondern die würde
bis Norwegen hoch. Wir hatten das so ausgerechnet. Und es würde den ganzen nordeuropäischen Raum, also alles, was nördlich der Alpen ist, betreffen, das abzusichern. Südlich der Alpen, Frankreich zum Beispiel, Italien, die haben solche Löschflugzeuge, aber die kommen nicht über die Bergkette. Ja, und jetzt baut Griechenland da auch noch eine Löschflugzeugstaffel auf, aber die nimmt die, ich glaube, das sind die Canard Air, die sind etwas kleiner und sind auch für bergige Flächen gedacht. Aber alleine jetzt mit dieser Bereev, wenn man da zwei hat, also das wäre ein Sechser im Lotto, ja. Ich muss für uns, also, und das ist der Punkt, wo ich dann in der Kohlekommission einen kleinen Disput mit Herrn Wojtke hatte, wo ich gesagt habe zu ihm, weil er sagte, Löschhubschrauber reicht, das brauchen wir nicht und so. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Wojtke, Sie müssten mal über den Tellerrand gucken. Wir reden hier nicht vom Land Brandenburg, sondern wir reden von Nordeuropa.
Gibt es denn keinen anderen Löschflugzeugplatz in Deutschland?
Es wäre noch eventuell ein ähnlicher, aber lange nicht so gut in Kiel. Aha. Ansonsten nicht, wäre nichts weiter.
Das klingt ja für mich nach der Musterlösung. Also einerseits Strukturwandel, der Flughafen ist schon da, Wasser ist aktuell da,
ja.
Arbeitsplätze entstehen.
Ja, das war, so habe ich das ja auch gesehen.
Was sind denn die Argumente dagegen?
Die Argumente sind dagegen. Man will es nicht für Welt so. Man will es einfach nicht seitens der Landesregierung. Und man sagt, wozu Löschflugzeuge? Wenn es brennt, dann rufen wir die Bundeswehr an und die Bundespolizei. Die kommen dann mit den Hubschraubern und löschen dann. Aber das gibt gewaltige Unterschiede zwischen dem Löschen mit den Löschhubschraubern und mit dem Flugzeug. Die Löschhubschrauber, für die wird es gefährlich, weil die über der Brandstelle das Wasser ja abwerfen mit diesem, ich sag
Bombe,
mal,
Wasserbombe.
Ja.
Mit so einem Sack ist das, glaube ich. Ne? Ja. Da gehen irgendwie, was weiß ich, 2000, 4000 Liter rein oder so?
Ja, in einigen auch nur 1000. Also das ist wirklich, ich will nicht sagen, ich will sie nicht schlecht drehen. Die werden auch gebraucht, ja. Aber das ist, würde bei solchen großen Brennen, wie wir es jetzt gerade haben hier, Treuenbrietzen, die ganze Ecke, oder Lieberoser Heide, wo keine Feuerwehr rein kann, weil der Boden munitionsbelastet ist, wäre das mit dem Löschflugzeug, der fliegt rüber, wirft das Wasser ab und gut ist. Ja, wenn es noch nicht gelöscht ist, zurück und wieder. Bei dem Löschhubschrauber ist es ja so, durch den Druck, der da runterkommt, durch das Wasser, kann es trotzdem zu einer Detonation kommen und dann ist der noch nicht weg. Ja, also es ist auch gefährlich. Man sollte da nicht so kleinlich denken.
Und Bundeswehr-Hubschrauber sind ja auch nicht die bestgewartetsten Hubschrauber.
Und die warten nicht nur darauf, dass jetzt vielleicht Herr Innenminister Stübgen anruft, in Treuenbrietzen brennt's, geht mal da fliegen und so, nicht? Also so kann es ja nicht sein.
Naja, und wir erleben ja das ja wirklich in den letzten Jahren. Also wir haben jetzt die letzten Jahre jedes Jahr jetzt schon wieder Waldbrände in Brandenburg.
Die dann auch über Wochen gehen, weil man es nicht gelöscht bekommt.
Ja. Und in Größenordnung, nicht? Es ist ja nicht bloß ein kleiner Brand, sondern das sind ja zig Hektar.
Ja.
Und wie sollte so eine Löschflugstaffel finanziert werden?
Die hätte, wenn es so gegangen wäre, wie wir das geplant hatten, wären 90% über die EU finanziert und 10% hätte der Bund.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, die EU hat ja dieses Projekt auch befürwortet. Das heißt, wir sprechen über diese 10% Restfinanzierung, die das... Okay. Ja, traurig, dass es dann wirklich am Geld scheitert. Ja. Zumal ja offensichtlich Geld genug da ist, wenn man sieht, 100 Milliarden für die Bundeswehr.
Habe ich nicht richtig verstanden, dass es an dem Antrag scheitert, der irgendwie in die EU gestellt werden müsste? Ja.
Die EU sagt, ja, warum sollen wir jetzt Löschflugzeuge für Welt zu bewilligen, wenn Deutschland nicht mal den Antrag stellt? Nicht?
Und den Antrag, den Deutschland stellen muss, müsste von der Landesregierung Brandenburg initiiert werden.
Ja. Ah. Zum Bund und Bund dann rüber zur EU. Es hat ja auch bis dahin geklappt. Wir hatten ja hier Herrn Senflin Vertreter hier, wie gesagt, von der EU, auch von der Landesregierung hier. Es hat alles funktioniert. Bis auf diese Antragstellung, wo sich keiner gefunden hat, mal zu sagen, also jetzt aber los, nicht? Das hat nicht funktioniert.
Jetzt fließen ja durch den Kohlekompromiss fließt viel Geld in die Region. Kommt das Geld denn tatsächlich bei euch an?
Schwierige Frage. teilweise. Ich muss sagen, teilweise. Weil es gibt genügend Projekte noch, wo wir sagen, die sind wichtig oder einige Projekte, die sind wichtig und die würden wir gern finanziert sehen. Aber es ist nicht so, wie wir uns das erträumen.
Welche Projekte sind es, die ihr gerne noch finanziert sehen würdet?
Zum Beispiel die Verbesserung der Infrastruktur, eben um an diesen Flugplatz in Welzow zu gelangen. Was jetzt allerdings im Gespräch ist, ist die Anbindung an die 169, an die Fernverkehrsstraße 169 nach Welzow rüber. Das hatten wir als Antrag zu laufen gehabt, da war auch kein Erfolg zu sehen, aber jetzt ist man in Bewegung geraten, das wäre eins. Und ansonsten haben wir noch zwei Projekte, das Archäotechnische Zentrum in Welzow, wo Geld fließt aus dem Strukturwandel. Und dann gibt es noch was, das ist ein neues Energiehaus, was gebaut werden soll, was auch gefördert werden soll.
Ah, was ist denn das Energiehaus?
Ein Energiehaus ist eine Art Museum. Da soll dargestellt werden, der Beginn der Kohleförderung, also wie Kohle entsteht, aus der Urzeit, aus Torf und so weiter, wie das so ist, wie Braunkohle eben entsteht bis zur heutigen Verwendung der Kohle in den Kraftwerken und so weiter. Also dieser ganze Strahl, Zeitstrahl vom Beginn bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie Kohle verarbeitet wird. Das nennt sich Energiehaus oder soll sich Energiehaus nennen. Und das wird auch gefördert werden.
Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Also unter Energiehaus hätte ich jetzt was ganz anderes erwartet. Das klingt mir nach einem Kohlemuseum. Wer baut das denn?
Ja, wer baut das?
Oder wer betreibt das denn?
Das ist alles noch nicht so richtig geklärt eigentlich. Die Stadt hat den Antrag gestellt und die Hälfte der Stadtverordneten, 50% sind dafür, 50 vielleicht dagegen oder vielleicht auch weniger dagegen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich sehe das eigentlich als nicht notwendig an, denn solche Museen über Kohleentstehung und so weiter und Kohleverwendung haben wir hier in der Region genügend. Und wir müssen nicht in jedem Ort solch ein Museum errichten. Denn wenn die Bürger hingehen, dann gehen die einmal, dann kommen die nie wieder. Und wer geht von einem Museum zum anderen, wenn er überall Ähnliches sieht? nicht? Ist schade um das Geld eigentlich,
sag ich. Das war auch mein erster Gedanke, als du das angesprochen hast. Das klingt zwar nett, aber das klingt für mich nicht nach Strukturwandel, da so ein Museum hinzubauen.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt versucht sich ja die Region ein bisschen als Tourismusregion auch zu etablieren. Und dazu gehört sicherlich auch der Plan, die Tagebauen voll Wasser laufen zu lassen und Cottbuser Ostsee und so weiter. Wie stehst du denn zu diesen Plänen?
Also Tourismus ist ganz gut und ganz schön, aber der wird das bei weitem nicht abdeckeln, dass die Region sich davon erhalten und ernähren kann. Ja, denn das sind nur Peanuts eigentlich und ja, ist nicht ausreichend. Ist schön, man kann es haben, man sollte es haben, aber es wäre nicht ausreichend. Ist nicht alles Tourismus. Zum Cottbuser Ostsee ist im Moment Deutschlands größter Tagebausee, der Schwierigkeiten hat mit der Befüllung. Und man träumt ja auch davon, den Tagebau Welzow voll Wasser laufen zu lassen und noch einen See zu errichten daraus. Und sehe ich als nicht notwendig an, da wir eine Seenkette schon haben. Und wenn der See dorthin kommt für den Tagebau Welzow Süd, dann in kleinerer Form. Denn diese großen Seen, die haben Verdunstungsflächen ohne Ende. Und wir sind jetzt schon bei einer Wasserknappheit angelangt, denn der müsste ja mit Spreewasser auch aufgefüllt werden, so wie der Cottbuser Ostsee. Und wir können uns das eigentlich gar nicht leisten. Wenn wir die Umweltbedingungen betrachten, die Klimawandelverhältnisse, alles, diese Wärme und es ist, ich sag mal, das ist nicht in Ordnung, noch mehr dafür zu tun, um die Leute letztendlich mehr zu schädigen. Es geht ja nicht jeder baden und Boot fahren und so. Ich finde das einfach, oder ich halte das für nicht notwendig, so einen riesen See daraus zu machen. Nicht, denn gerade mit Spreewasser müssen wir sparsam umgehen, denn die Spree ernährt oder bringt für Berlin das Trinkwasser. Und wenn wir da jetzt den See oder die Seen dann noch damit befüllen, die Wasserknappheit ist schon da, die Spree ist hochgradig sulfatbelastet. Und es ist ja dann so, Sulfat lässt sich nicht chemisch auseinanderbringen. Sie können da nicht irgendwie eine chemische Reaktion hervorrufen, dass das Sulfat verschwindet, sondern das ist nur verdünnbar. Verdünnbar mit Spreewasser. Nur verdünnen Sie das doch mal, verdünnt das doch mal, wenn kein Wasser da ist, wenn es nicht ausreicht. Also heißt das, die pure Ladung würde nach Berlin kommen und sind ja jetzt schon an den Brücken zu sehen, Betonfraß und sowas alles. Das ist alles auf diese Wasserqualität zurückzuführen. Also deswegen würde ich nach meiner Meinung keinen so einen großen See noch. Am besten gar keinen, aber.
Warum werden denn da Seen draus gemacht und nicht einfach renaturiert?
Renaturierung ist das Thema der LEAG. Das kostet Geld. Und das Geld für die Renaturierung, das ist nicht da.
Müsste das nicht da sein? Also muss man das nicht mit einplanen?
Es muss man mit einplanen. Das soll auch eingeplant werden. Und das war ja auch mal eingeplant, als es noch Vattenfall hieß und nicht LEAG. Als die LEAG das dann übernommen hat, war mit dieser Sparmaßnahme für die Rekultivierung Schluss. Ja, also das Geld für die Renaturierung ist nicht da.
Und darum sind Sie darauf gekommen, da einfach Wasser reinzufließen
zu lassen? Das ist die billigste und die einfachste Möglichkeit.
Okay.
Billigste ja. Aber nur in dem Sinne, dass Sie sagen, also ja gut, Wasser rein und gut ist. Ja, aber dass das Wasser inzwischen einen viel höheren Wert hat als eine Renaturierung, daran hat man wohl nicht gedacht.
Weil die Pläne auch schon etwas älter sind, oder?
Ja.
Der Cottbuser Ostsee ist noch gar nicht voll, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Nein, der ist noch nicht voll und der wird auch die nächsten 3 Jahre nicht voll werden.
Wann soll der denn voll sein?
Man sagt jetzt 2025. Ob das zu erreichen ist?
Das ist ja schon bald. Also könnte ich mir schon langsam überlegen, mir eine Yacht zu kaufen und mir da ein kleines Haus am See kaufen? Oder wann
würde ich,
wird der
würde ich,
zugänglich?
Würde ich dir unbedingt abraten. Denn Haus am See und noch dazu am Ostsee, wo jetzt schon jeder See oder jeder Tagebau hat Ewigkeitsschäden. Und an dem Cottbuser Ostsee ist auf der Seite der Kaimauer schon eine riesengroße Rutschung erfolgt. Analog Nachterstedt. Ich darf daran erinnern, das ist ein paar Jahre her, wo dann die 2 Grundstücke in den See reingerutscht sind. Und solche Sachen, ein Haus am See, an einem Tagebausee, ist verdammt gefährlich. Und dass es Ewigkeitsschäden sind, sehen wir am Knappensee, am Senftenberger See, jetzt schon am Ostsee, ist ja klar. Das Wasser übt einen Druck aus und stellt die Festigkeit des Sees dar, der Seeufer. Nicht? Und wenn das Wasser fehlt, und wir haben ja hier wunderbaren Sandboden in der Region, dann rutscht und schleudert das dort rein und es passiert ein Unglück nach dem anderen. Da ist Betreten verboten sowieso. Ich würde es auch niemandem empfehlen, da mal ranzugehen. Irgendwann rutscht das und dann ist keine Rettung mehr möglich.
Aber für die Bergbauschäden kommt doch bestimmt der ehemalige Betreiber auf, oder?
So soll es sein.
Aber ich habe schon Plakate gesehen von Ferienanlagen mit Bootsstegen und Segelbooten. Also es sah eigentlich ganz, ganz toll aus.
Ja, es gibt ja hier in der Sprömberger Straße in Cottbus sogar eine Ladeneinrichtung, die für den Cottbuser Ostsee wirbt. Gefährlich.
Du würdest davon abraten.
Auf jeden Fall.
Wieso heißt das denn Ostsee überhaupt? Ist das nicht ein bisschen verwirrend?
Ja, es ist verwirrend. Weil er im Osten von Cottbus.
Okay.
Anders kann ich mir das nicht denken. Ansonsten im Osten von Deutschland, das glaube ich nicht.
Ist ja auch nicht der östlichste See, oder?
Nee. Naja. Wahrscheinlich nicht.
Können wir da mal nachrecherchieren.
Jetzt haben wir viel über die Zukunft der Region gesprochen. Wie geht's denn mit dir weiter?
Mit mir?
Ja.
Na gut, solange ich gesund bleibe und noch aktiv sein kann, werde ich nicht nachlassen, weiter zu kämpfen, zu meckern. Das heißt, ich würde in der Politik bleiben wollen, also in der Kommunalpolitik, wenn sich nicht noch was anderes wieder ergibt. Und ich muss da ganz einfach, das ist mir ein Bedürfnis, mitreden können. Ich muss wissen, worum es geht und ich muss da einfach mitmischen können. Ich könnte nicht zu Hause sitzen vorm Fernseher und Strümpfe stricken oder sonst da was, wäre nicht mein Ding. Obwohl ich keine 20 mehr bin, trotzdem.
Ja, was liegt denn gerade so an?
Na, das ist der Kampf um die Flugzeuge, um die Löschflugzeuge.
Das der geht also noch weiter, ne?
Na, der geht noch ist in der nächsten Runde.
Was ist denn die nächste Runde? Also was sind jetzt die nächsten Entscheidungen, die nächsten Weichenstellungen in Bezug auf den Löschflughafen?
Die nächsten Entscheidungen sind, es tut mir leid, ich kann da eigentlich noch nicht so drüber reden, ja. Also wir sind auf einem guten Weg, kann ich sagen, aber mehr im Moment nicht. In 14 Tagen vielleicht.
Alles klar, ja. Vielleicht kommen wir nochmal rum, wa?
Ja, könnt ihr gerne.
Löschflugzeuge finde ich ja total spannend, ja.
Könnt ihr gerne, ich lade euch ein. Dann gehen wir vielleicht nach Proschim.
Ja.
Wird die Bahnverbindung,
falls wir mit der Bahn dahin kommen.
Ja, dann wird die Bahnverbindung vielleicht wieder klappen.
Ja.
Ja, also ich wäre mit meinen Fragen durch.
Ja, gibt es denn nicht noch was mit dem Tagebau Welzow Süd irgendwie? Jetzt einen neuen Braunkohleplan oder irgend sowas habe ich gelesen? Oder ist das, habe ich mich da verlesen?
Nee, hast dich nicht verlesen. Es soll einer erstellt werden, aber das ist noch nicht in Sack und Tüten, also das ist noch nicht fertig.
Wann ist denn der Tagebau Welzow Süd beendet? Oder wird er beendet?
Naja, wenn es nach den Zielen geht, die wir uns gesteckt haben, wäre es 2038. Aber
also
man
bis zum
kämpft
Ende.
Ja immer, ja, das ist der Wunsch der LEAG und vieler Bergbaubeschäftigte, also die jetzt unmittelbar dort arbeiten. Mhm. Man spricht über 2030, aber die gegenwärtige Situation, tja, das ist schwer zu sagen.
Weil du es gerade ansprichst, wir haben ja gerade das russische Gasproblem. Mhm. Brauchen wir denn die Braunkohle noch?
Schwere Frage. Ich bin der Meinung, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja natürlich nur dehnbarer Begriff, nicht? Aber wir sind ja mit den erneuerbaren Energien schon so weit, dass wir einen Großteil damit abdecken können. Es soll ja noch importiert werden aus Fernost und ich weiß nicht wo, aber ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass Russland die Lieferung der Gasmenge wieder erhöht. Und ich denke mal, die lassen uns bestimmt nicht im Regen stehen.
Aber gehst du d'accord damit, dass wir die Kohleverstromung jetzt doch noch ein bisschen länger betreiben oder ein bisschen intensiver
Geh
betreiben?
Gehe ich nicht mit, nee. Das wäre okay. Ja jetzt wieder ein Schritt zurück in die falsche Richtung.
Ja.
Wir würden uns ja klimapolitisch wieder verschlechtern. Wir haben erst gekämpft, raus aus der Kohle, so schnell es geht, um das Klima zu schützen. die CO2-Belastung zu senken und jetzt wieder verlängern, würde ich nicht so sehen.
Ist wahrscheinlich technisch auch gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Nee, Tagebau, die man langsam runterfährt, dann plötzlich wieder hochzufahren, ist ja auch nicht beliebig skalierbar.
Nee. Na gut, aber bei der Tagebauwelt so Süd ist ja noch nicht runtergefahren.
Ja, aber man plant ja bestimmte Fördermengen und einfach, die kann man ja nicht wahllos wieder erhöhen. Da braucht man eine Infrastruktur für, da braucht man Bergarbeiter für, die man ja seit 30 Jahren nicht mehr ausgebildet hat und.
Na gut, aber laufen die Tagebau, also läuft Welt so Süd jetzt auf 100% Förderung oder nur 80 oder 70 oder irgendwas?
Nee, der läuft noch auf volle
Leistung. Und das wird auch bis zum Ende so bleiben?
Naja, jetzt kommt es ja nur drauf an, was wird nur mit dem Kraftwerkchen Schwalde? Ich sehe das eigentlich nicht so, dass das wieder zugeschaltet werden kann, weil es gar nicht die technischen Voraussetzungen bringt. Aber auf der anderen Seite, wir beliefern ja den Rest, die Restblöcke aus Welzow, nicht? Und sicherlich werden wir dann vielleicht auch noch woanders hinliefern müssen. Also ich denke, der wird wirklich bis zum Schluss voll laufen. Nicht voll laufen, aber voll laufen.
Ja, genau. Danach wird er voll laufen. Ja, okay. Ja, spannend. Hast du noch was zu erzählen? Haben wir irgendwas vergessen?
Mir fällt jetzt eigentlich nichts ein.
Mich würde interessieren, was denkst du denn, wie unsere Hörer dich unterstützen können, beziehungsweise dein Anliegen unterstützen können, gegen den Tagebau zu kämpfen? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die uns jetzt hören, die Einsicht haben, wirklich umweltpolitisch dahinter zu stehen, weiter mitzukämpfen, dass wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt ganz schnell aus der Kohle raus müssen, aber mehr für die Umwelt tun, denn es geht uns ja wirklich nicht gut. Und wir sehen es ja, wenn nächste Woche wieder über 30 Grad kommen und so, das sind ja alles Folgen des Klimawandels. Und in der Richtung würde ich mir schon wünschen, dass da alle ein bisschen mal nachdenken, erst mal nachdenken und dann auch was tun. Und natürlich mich bei der Löschstaffel unterstützen, aber das ist schwierig.
Auf alle Fälle werden wir das weiter verfolgen. Und wenn es da neue Entwicklungen gibt, kommen wir gerne nochmal wieder. Vielen Dank, Hannelore.
Gerne.
Schreib uns gerne Nachricht. Wenn es Fragen oder Anregungen an Hannelore oder an uns gibt, schreibt gerne eine Mail an fragen@kritiklos.de. Und damit würde ich sagen, haben wir es geschafft, oder?
Ja, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, dass ihr gekommen seid. Und wie gesagt, wenn die Entwicklung positiv verläuft, dann würde ich euch informieren und dann hören wir uns, sehen wir uns sicherlich bald wieder.
Alles klar, danke.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, Leute, ich will ja nicht meckern. Aber niemand hat das.
Prost.
Wie oft habe ich das jetzt gesagt?
Ja, 20 Mal.
Leider müssen wir das nochmal machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Anfang war. Es tut mir leid.
Ihr habt euch begrüßt.
Mann. Hallo. Die Kamera ist laufen, aber meine Fresse. Ich drücke auf Aufnahme.
Ach,
ich klatsche nochmal.
Das würde mich erschrecken.